Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 165, Wiedergeburt. Wer ist eigentlich ein wiedergeborener Christ? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Dein Name ist Knut Nippe, mein Name ist Malte Detje.
Und euren Namen kennen wir nicht, aber wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Tischgespräche, wir stellen uns manchmal, nicht immer, aber euren Fragen, wenn es um Glaubensthemen geht. Und deswegen haben wir heute ein Thema, das immer mal wieder Leute beschäftigt. Es geht um das Thema Wiedergeburt, wiedergeborene Christen, Bekehrung spielt auch mal eine Rolle. Ich lese einfach mal die Frage vor, die uns erreicht hat. Ich habe in einem Buch gelesen, also es geht um Wiedergeburt, das ist wichtig und nötig. Nun frage ich mich selbst, ob ich wiedergeboren bin und was damit gemeint ist. Ich starte gefühlt öfters mal mit Jesus neu und ein richtiges Bekehrungserlebnis hatte ich auch nicht. Frage Ende. Wie übersetzen wir diese Frage? Worum geht's?
Was ist Wiedergeburt im biblischen Sinne? Mhm. Also das ist ja wichtig, weil das Wort Wiedergeburt hat ja auch außerhalb der christlichen Religion eine große Konjunktur. Stimmt.
Reinkarnation,
also dass ich früher vielleicht mal Napoleon war und jetzt, oder eine Ameise oder je nachdem.
Wärst du?
Es gibt ja diesen Begriff mit einer völlig anderen Füllung, auch in anderen Religionen. Ja. Aber es gibt es eben auch in der Bibel und dann finde ich es wichtig, sozusagen klarzustellen, was meint die Bibel und im Abschluss zu anderen. Genau, und dann gibt es so Neugeboren, Wiedergeboren. Was bedeutet das? Was meint die Bibel damit? Wie wichtig ist das? Und es ist ja, in manchen christlichen Kreisen ist das ein sehr zentraler Begriff. Mhm. Da wird gesagt, das ist eigentlich das Entscheidende, dass du ein Wiedergeborener oder ein Neugeborener Christ bist. A born again Christian. Ja.
Ja, ich weiß noch, wir hatten damals, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, wir haben bei so einem relativ neuen Modell versucht mitzumachen, mit so ein paar Freunde. Da ging es so ein bisschen damals um die Idee, damals haben alle duales Studium gemacht und was wäre, wenn man sowas auch im Theologiestudium machen könnte und gleichzeitig immer in der Gemeinde sein und Theologie studieren und dann.
Also Praxis und Theorie nebeneinander.
Genau. Prepare heißt dieser Verein bei uns im Norden und hatten wir so eine Art Elternabend. Wir waren alle noch relativ jung, 18. Und ich weiß noch genau, wie die Eltern von einer Person fragten, es ging um einen Theologieprofessor, man kann auch sagen, wer Michael Herbst in Greifswald, bei dem wir ja auch dann studiert haben, von dem halte ich viel. Aber dann fragten die Eltern, ist der eigentlich wiedergeboren? Hm. Und ich weiß, wie eigentlich alle anderen Eltern erstmal da so ganz komisch guckten und diese Frage nicht verstanden. Also das ist, ich glaube, man muss auch in bestimmten christlichen Kreisen unterwegs sein, um diese Frage, ist der eigentlich wiedergeboren, zu verstehen.
Genau, und gemeint wahrscheinlich, ist das einer von den guten, richtigen?
Ja.
Und wenn ja, dann kann man ihm vertrauen und alles mitschreiben.
Genau.
Und wenn nicht, dann lieber nicht.
Ist es ein, ich übersetze es mal,
ein
ist
echter.
Es ein echter Christ?
Ja.
Und das ist ja so eine Unterscheidung zwischen den echten und nicht echten Christen, die ist älter. Das ist eine ältere Unterscheidung. Ich würde sogar sagen, es gibt sie in der Bibel selbst. Ich würde mal aber gucken, es gibt schon zumindest die Problemanzeige, ich glaube mit einer anderen Stoßrichtung.
Ja.
Dass Jesus sagt, er zieht schon so ein Gleichnis vom Unkraut und den Weizen, dass da was zusammen aufgeht. Mhm. Unkraut und Weizen. Ich sag mal echte, nicht echte Christen. Wobei die Pointe bei Jesus eine andere ist, nämlich dass wir das nicht so ganz unterscheiden können bis zum Ende.
Und nicht sollen.
Genau, aber zumindest die Frage gibt es natürlich immer mal in der Kirche, dass gerade in der Zeit, sag ich mal, nach Konstantin, wo sozusagen eigentlich alle Christen werden, man ja schon den Eindruck hat, Moment, nur weil jemand mal vielleicht getauft wurde, aber da nie hingeht, vielleicht auch damit nichts anfangen kann, ist er genauso ein echter Christ wie so? Gibt es da nicht? Und diese Unterscheidung, die gibt es immer einmal in der Kirchengeschichte, mal stärker, mal schwächer. Ich würde schon sagen, nochmal im Pietismus kriegt sie nochmal einen Spin, dass man schon sagt, was ist sozusagen die Kirche, das Kirchlein in der Kirche bei Spener, also was ist sozusagen die wahre Kirche in der Kirche so ein bisschen. Dann auch bei Franke nachher sowas wie Bekehrungserlebnis, wer kann.
Genau, also das finde ich wichtig, dass das, für diese Frage, also in der Bibel gibt es das auch, dass Jesus sagt, ja, es gibt da zwei Sorten. Mhm. Aber wie gesagt, ganz wichtig, das ist nicht euer Problem.
Nee.
selbst er macht das ja zum Beispiel mit Judas jetzt ja nicht so, dass er sagt, so, ich schmeiß dich jetzt raus, weil du bist ja so. Aber genau, es gibt das und das, aber in der Kirchengeschichte später hat man das immer wieder versucht und hat dann immer für sie da versucht, den Marker zu finden, wo man die beiden ja unterscheiden kann. Und das konnte genau wiedergeboren sein, das konnte bekehrt sein.
Ja, genau.
Das konnte geistgetauft sein.
Ja.
Ja, bist du geistgetauft? Ich habe da mal so einen tollen Cartoon gelesen, wo so ein Christ ist und dann wird immer gesagt, wird das immer gesteigert. Ein Christ, ein wiedergeborener Christ, ein wiedergeborener bekehrter Christ. Und der kriegt immer irgendwie so ein Symbol dazu, ja. Also irgendwie, was heißt, ein Kreuz umgehängt oder einen kleinen Fischanhänger und so weiter. Und wird sozusagen immer wahrer. Und zum Schluss bricht er völlig zusammen. Und dann kommt von oben so eine Stimme von Gott, du Armer. Ja, das ist so die Erlösung, dass er so da rausgenommen wird aus dem, was ist jetzt sozusagen der wahre Marke, an dem ich weiß, ich bin, gehört zu den Echten. Was fehlt mir noch?
Und ihr hört schon so ein bisschen raus, ich würde sagen, ja, das gibt diese Unterscheidung, aber wir Menschen können die sehr, sehr leicht für was ganz, ganz Ungutes missbrauchen. Und genau, und das ist nicht unsere Aufgabe.
Ja, also, und ich würde tatsächlich auch dazu sagen, dass auch wenn Jesus so zum Beispiel beim Unkraut und er auch davon redet, dass der Satan die Jünger sieben will, ja, also auch, also da, genau, das ist ein Zeichen des Teufels, dass diese Thematik bei Jesus nicht mit dem Begriff Wiedergeburt verknüpft ist. Mhm. Das ist später, dass man das in der Kirchengeschichte sagt, daran kann man doch den Unterschied sehen.
Ja.
Während Wiedergeburt in der Bibel vorkommt, aber nicht als Marker.
Ja, und jetzt gucken wir mal, was sagt denn die Bibel, oder? Ja. Zum Thema Wiedergeburt. Ich habe das mal versucht, so auf 5 Sätze, das ist ja ein Schema jetzt, also ich sage, es gibt 5 Dinge, die Bibel zum Thema Wiedergeburt lehrt, Klammer auf, wahrscheinlich lehrt die Bibel mehr als 5
wir
Dinge.
Wir können es ja mal Stellen Thema angucken, wo das
genau, und ich mache mal Schritt um Schritt. Ich würde mal anfangen, das Erste, glaube ich, was die Bibel lehrt, ist, ja, es gibt sowas wie Wiedergeburt. Das ist jetzt nicht eine Erfindung von Evangelikalen aus den USA, die sich so ein Konzept ganz ausgedacht haben. Nein, die Bibel redet so. Und es ist eine relativ zentrale Kategorie, dass die Bibel von geistlich tot und geistig lebendig spricht. Und ich finde, ein ganz wichtiger Text für Epheser 2, 1 bis 10, das ist einer der, also überhaupt, diesen Text ist total gut, den vor Augen zu haben. Wenn man mir sagen würde, die Basics des christlichen Glaubens, eher so auf einer dogmatischen Ebene, welcher Text fasst das komprimiert mit am besten zusammen? Wo kann man damit super Bibelarbeit zu machen? Würde ich sagen, Epheser 2, 1 bis 10 ist ein toller Text, der ganz viele Basics sagt. Und eine der grundsätzlichen Aussagen von diesem Text ist, dass er sagt, wir waren alle geistlich tot. Ne? Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Das kommt immer wieder, dieses Motiv.
Auch überhaupt im Epheser 5 ist jetzt, glaube ich, nächste Woche, also jetzt am Sonntag Epistel. Und da ist auch, ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht und so weiter.
Genau, aber hier explizit diese Bildwelt von Tod. Ne? Nicht krank, tot. aber Gott hat, jetzt kommt Vers 5, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Also schon der Wechsel, es gibt diesen Wechsel von tot zu lebendig werden. Das Wort Wiedergeburt steckt hier nicht drin,
ja, und Neugeburt. Finde ich wichtig, aber du hast
recht. Aber hier war jemand tot und jetzt lebt er.
Genau.
Das ist schon,
ja.
Also dieses Grundthema würde ich sagen, es gibt viel noch mehr Bibelstellen, die es noch deutlicher machen als das, aber das ist, weil der Text auch nicht ganz unwichtig ist. Da steckt noch viel anderes drin, Tolles, aber wir machen jetzt kein Epheser 2 Exegese ganz.
Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also es ist ganz wichtig, das, woran das hängt, ist etwas, was Gott tut. Gott versetzt, Kolosser ist das, der uns versetzt hat aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Es ist Gottes Wirken, dass man aus dem Tod ins Leben kommt.
Das ist immer wieder, also nahezu alle dieser Bibelstellen, die nachher auch von Wiedergeburt reden, reden entweder in der passiven Formulierung, ihr seid wiedergeboren, oder sie haben Gott als Subjekt. Gott hat euch, was eigentlich nie vorkommt, ist, ihr habt euch wiedergeboren. Was auch eine schräge Bildwelt wäre. Es funktioniert ja auch.
Oder die Aufforderungen, also wir reiten.
Lasst euch wieder.
Wir reiten deswegen so, oder ich reite darauf rum, weite wahrscheinlich auch, aber.
Ja.
Weil das ja oft sozusagen, wenn man das in dieser Unterscheidung macht, so kenne ich das auch, also biografisch, dass Leute dann kommen und sagen, hey Knut, das fehlt dir noch und du musst jetzt das und das machen. Mhm. Du musst wiedergeboren werden und das geht so. Sprich dieses Gebet oder bete um diese Erfahrung oder so. Mhm. Und das ist ja auch, was unser unser Hörer oder Hörerin, keine Ahnung, was ja auch so ein bisschen dahinter steht, fehlt mir noch etwas?
Diese Angst, ne?
Muss ich noch was bringen? Wenn wir darüber reden, was hier offensichtlich wichtig ist, ist es nichts, was, also das ist ja das Tolle. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich kenne euch nicht, aber ich weiß, keiner von euch hat etwas zu seiner Geburt beigetragen. Obwohl ihr da komplett beteiligt wart, ja, das war ein sehr intensives Erlebnis.
Konstitutiv.
Konstitutiv, aber es ist nichts, was eure Anstrengung, euren Entschluss, eure Entscheidung oder irgendetwas, was durch euch initiiert oder durchgeführt wurde, sondern das habt ihr euren Eltern zu verdanken. Eure Mutter hat an der Stelle die Mehrarbeit deutlich. Und das finde ich wichtig an dem Begriff Wiedergeburt.
Ja.
Und selbst hier bei Epheser, wo nicht Wiedergeburt steht, sondern Tod und Leben, wird ganz deutlich gesagt, Gottes Gabe ist es, nicht aus euch. Paulus, ist das sehr wichtig, dass man das nicht, das ist so eine fromme Stufe, die man irgendwie erringen muss.
Eine Hürde, wo man noch irgendwie rüberklettern muss. Nein, nein, es ist ganz Gottes Werk.
Und ich weiß auch nicht, ich habe mich nicht so gut vorbereitet. Also bei bei den allermeisten Stellen bin ich mir sicher, wird es zu Leuten gesagt, denen das zugesprochen wird. Es wird nie gesagt, das musst du jetzt machen oder das fehlt dir noch oder bete darum, dass das kommt, sondern das ist auch hier, das hat Gott bei euch gemacht und ihr hattet nichts damit zu tun.
Dann ist sozusagen der nächste Punkt, ich gehe mal ein bisschen weiter in der Gedanke, wie macht Gott das eigentlich? Also wenn Gott allein es ist, der uns, der die Wiedergeburt schenkt, dann ist ja die Frage, wie macht er das denn? Und ich finde, auch da sagt die Bibel relativ eindeutig an mehreren Stellen, wie er es tut. Nämlich, er tut es eigentlich durch sein Wort. Es gibt auch manche Stellen, die es mit Wasser in Verbindung bringen, mit Taufe.
Das Bad der Wiedergeburt.
Genau, Titus Brief ist das. 3, Vers 5, steht auf einem kleinen Katechismus. Deswegen sind wir da so, kennen wir das gut. Genau, also ich sag mal, es gibt zwei Wege, wie Gott es tut, indem er es durch sein Wort, wir gucken uns gleich auch nochmal Bibelstellen an, die das belegen, ich bin da ein bisschen formal heute, aber Wort und Wasser, was kein Gegensatz ist. Also wenn mich jemand fragen würde, was ist eigentlich die Taufe, was macht eine Taufe besonders, ist es bei einer Taufe immer nicht, dass Leute sagen, oh, das ist ja tolles Wasser, das ist vielleicht sogar extra Jordanwasser, das hat jemand nach einem Besuch in Israel mitgebracht. Und
ihr habt so schönen Taufstein. Ja. Mit so einen schönen Taufstein. Da, und bei euch der Pastor, der macht das auch so schön.
Das ist alles nichts, sondern eine Sache macht die Taufe zur Taufe, nämlich das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist. Und der Glaube, der dieses
Wort empfängt.
Wort empfängt. Genau. Das heißt, Wort und Wasser tun es. Ich würde gerne mal auf den ersten Teil gucken, Wort Gottes. Wo lesen wir es in der Bibel? Petrus schreibt es im ersten Petrusbrief, Vers 23. Kapitel 1, Vers 23, sagt Petrus, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Mhm. Also, woraus sind Menschen wiedergeboren? Wodurch hat Gott das gemacht? Das ist ja auch ein Zuspruch. Das ist ja erstmal, ist ja keine Aufforderung, bekehr dich. Das ist erstmal ein Zuspruch, du bist wiedergeboren. Und Gott hat es getan durch sein Wasser, durch sein Wort.
Genau, und ich finde diesen Begriff mit dem Samen super, weil ein Samen ist ja ein Lebenspaket. Mhm. Ja, der braucht noch Wasser und Sonne und was weiß ich. Aber das Coole an einem Samen ist ja, dass in dem Samen drinne schon der genetische Code ist für das Ganze, was Pflanze oder was weiß ich, gibt ja auch andere Samen, was da nachher draus wird. Also das steckt in dem Samen drin und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wirksam und baut das auf. Genau. Ist nicht nur eine Info oder ein Appell, wo ich jetzt mich anstrengen muss oder so, sondern baut etwas auf, was mich auch mit reinnimmt. Mhm. Also wie ich schon gesagt habe, auch eure Geburt wart ihr voll beteiligt. Ja. Ihr wart auch laut dabei und so, weiß ich alles, ob ich dabei war. Also das Wort Gott, das ist etwas, was mich komplett betrifft, aber sozusagen das, es ist nicht sozusagen, was auf mich wartet, dass ich das umsetze in erster Linie.
Ja.
Sondern bringt mich ins Umsetzen.
Und dann entfaltet sich was schon da ist.
Ja, genau.
Das finde ich auch bei diesem Samenbild. Also, ich sag mal, kann man das so sagen, es geht nicht darum, ein anderer Baum zu werden, sondern Gott hat den Samen schon gepflanzt und jetzt im christlichen Leben entfaltet sich vielleicht manches davon. Ähnlich redet Jakobus, auch Jakobusbrief, 1. Kapitel, Vers 18. Er, es geht um Gott, hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. So redet Jakobus. Also auch wieder diese Struktur, ne? Mhm. Gott hat uns wieder geboren, er hat dadurch, dass ihr ein tolles Bekehrungserlebnis hat, nein, dadurch, dass er sein Wort zu euch gesprochen hat. Das ist Gottes Mittel, durch das er es tut. Und dann gibt es eben diese andere Linie, die dann sozusagen eher mit Wasser in Verbindung bringt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem, vielleicht machen wir gleich den einen, aber erstmal Titus 3, ja, bevor okay. wir zum großen Text kommen. Paulus schreibt es an Titus, drittes Kapitel, Vers 5. Über Gott heißt es, dann machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Und jetzt kenne ich viele, ich sag's mal ein bisschen keck, baptistische Freunde, die sagen, Bad, das ist so ein symbolischer Begriff. Und ich sag's jetzt auch mal ein bisschen keck für Leute, die eigentlich immer auf wörtliche Bibelauslegung bestehen.
Wundert es dich, dass an der Stelle
das Bad nicht Bad heißt, sondern Bad ist ja, das ist eine Wasserterminologie. So. Ja, also es gibt so diese Baden-Wasser-Theologie, die gibt es auch in dieser Zusammenhang mit Wiedergeburt. Und wir, ich sage das so ein bisschen frech gegenüber den Leuten, die Bibel sagen, ich nehme die Bibel wörtlich, dann sage ich immer, ja, ich auch. Deswegen lese ich das hier so. Ihr könnt das einordnen, dass wir hier mal Sachen ein bisschen überspitzt sagen, ne? An alle baptistischen Freunde, die uns zuhören. Das müsst ihr uns gestatten. Und Paul Gerd, finde ich, macht das nochmal genau diese Linie, dass sozusagen Wiedergeburt in Taufe passiert, ich finde, in einem Pfingstlied besonders deutlich.
Ja, einem Heiligen Geistlied.
Einem Heiligen Geistlied, weil das nämlich auch zusammenhängt. Wort, Wasser, Taufe, Geist, das ist so ein Gesamtpackage. Ja. Nämlich das Lied Zieh ein zu deinen Toren. Ich mag auch die Melodie, ich schwärme jetzt nicht über dieses Lied. Aber genau, er redet sozusagen über den Heiligen Geist. Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast, der du, da ich geboren, mich neu geboren hast. Ich lese das ein bisschen in Richtung von Kindertaufe. Ich bin geboren worden und hat er mich gleich neu geboren, sozusagen. Weißt du?
Ja, ich weiß, du findest nicht notwendigerweise,
aber sondern
ich
finde. Das ist so meine Assoziation.
Ja, nee, genau. Mir geht es darum, ich wurde geboren und du hast mich auch neu geboren. Das darf auch ein bisschen später sein von mir aus.
Darf es auch.
Aber genau.
Genau.
Und dann aber hier wird eine, es werden die beiden die Geburten nebeneinander gestellt.
Genau.
Da kommt noch die geistliche Geburt dazu.
Genau. Und wodurch passiert sie? Na, die dritte Strophe. Von Gerhard, ich war ein wilder Reben, du hast mich gut gemacht. Der Tod durchdrang mein Leben, du hast ihn umgebracht. Und in der Taufe erstickt, als wie in einer Flute mit dessen Tod und Blute, der uns im Tod erquickt. Natürlich wieder ein bisschen komplizierter Gerhard, aber Gerhard sagt sozusagen, der Moment, wo dieses, da du mich neu geboren hast, passiert ist, wo das passiert
stirbt
ist.
Stirbt auch was.
Genau, und das passiert in der Taufe. So. Der große Text, wo es auch um dieses Thema mitgeht, ist nun Johannes 3.
Genau, und das ist, glaube ich, der am häufigsten, wenn es um diese Born-Again-Christian und das sind die Wahren, dann wird das genommen. Da trifft sich Jesus nämlich mit einem Theologen oder ein Theologe sucht Jesus heimlich in der Nacht auf. Es ist Nikodemus, der Schriftgelehrte, der sich Jesus nähert und ihm mit großer Ehrerbietung begegnet. Und dann denkt so ein Prediger, ich habe das für die Probleme so gut. Und dann zieht Jesus seine 45er und schießt ihn tot, indem er nämlich zu ihm sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Ja.
Also Jesus sagt hier eine Bedingung,
ja,
eine Zugangsbedingung, die, wenn der Hörer ehrlich ist, und das sind leider eben viele Leser nicht, dir jegliche Option nimmt. Denn ich kann nichts machen, um nochmal geboren zu werden.
Ja, ist ein geboren ziemlich blöder Imperativ.
Werde geboren ist etwas, was außerhalb meiner Möglichkeiten liegt. Außerhalb meiner Kompetenzen. Und Jesus sagt, das Entscheidende, worauf es ankommt. Und dann sagt er mir etwas, was ich nichts tun kann. Und ich glaube, das macht er mit Absicht.
Ja, und Nikodemus durchschaut das auch. Sagt ja, ich kann ja nicht wieder in meiner Mutter Leib reinkriegen.
Genau.
Das geht, du forderst von mir was Unmögliches.
Genau, und das ist eine super Stelle, finde ich. Wir reiten ja mal auf Gesetz und Evangelium rum, wo Jesus jemand mit Gesetz begegnet, also jemand etwas gibt, wo der merkt, hey, das kann ich nicht, das geht nicht.
Und dann kann man vielleicht zurückspringen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Wiedergeburt manchmal eher so ein Zuspruch ist. Also hier ist es ja wirklich auch Gesetz.
Ja.
Sozusagen, dass Wiedergeburt schon als, ich sag mal, als Bedingung schon formuliert wird, aber eben einem sofort klar wird, es ist eigentlich eine unmögliche Bedingung.
Ja.
So, nicht als, ja, dir fehlt noch die Wiedergeburt, so als einladende Bedingung. Genau,
mach das und dann bist du einer von den Wahren, sondern sagt, ob du drinnen bist oder draußen, ist ja etwas, was daran hängt und Nikodemus sagt, ja, da habe ich doch keinen Einfluss drauf.
Genau, also es gibt einen Eingang ins Reich Gottes, es gibt einen Weg, der dahin führt und der einzige Weg, um ins Reich Gottes zu kommen, ist die geistliche Wiedergeburt. Genau. Und du kannst das nicht.
Genau, und das glaube ich, macht er mit Absicht, ja, um Nikodemus deutlich zu machen, ins Reich Gottes zu kommen, ist keine menschliche Option, wo es eben um Frömmigkeitsübungen irgendwelcher Art geht oder ob man das richtige Gebet spricht oder was weiß ich. Das kenne ich ja alles. Also mir hat mal jemand, den mag ich gerne, aber damals, das, was er zu mir gesagt hat, also ich habe auch so ein Bekehrungserlebnis, ja, wo ich so ein Gebet gesprochen habe und Jesus gebeten habe, der Herr in meinem Leben zu sein. Und in meiner damaligen Gruppe war das so, dass wenn man das gemacht hatte, dann gehörte man dazu.
Dann war man auf der echten Seite,
genau. Ja. Aber dann traf ich jemand, der rauskriegte, dass ich bei diesem Gebet nicht geweint habe. Und er sagte, nee, dann zählt's nicht. Ja, man musste auch noch weinen dabei. Das war aber bei mir nicht so. Und dann hat er gesagt, nee, dann bin ich kein richtiger Christ. Und dieses Spiel kann man natürlich unendlich weiterführen. Ja. Also was ist sozusagen, und das ist das, was ich an diesem Begriff Wiedergeburt auch ein bisschen schwierig finde, gut und auch schlecht. Deswegen finde ich eben schon interessant, dass viele Bibelstellen das nicht aufnehmen. Deswegen war es mir bei Epheser wichtig, mit Tod und Leben, weil Geburt ist immer so ein Punkt.
Ja.
Und dass man so nach einem punktuellen Erlebnis sucht, was man entweder umsetzen oder dass man sich erinnern kann. Das ist ja auch was, die Hörerfrage ist, ich erinnere mich nicht daran. Nee. Und dazu führt einen der Begriff Geburt. Und gleichzeitig, auch liebe Hörer und Hörerinnen, ich wette, dass niemand von euch sich an seine oder ihre Geburt erinnern kann. Nee. Obwohl es ein Ereignis ist, was in jedem Leben von euch stattgefunden hat, ist es kein Ereignis, das ihr noch Erinnerung habt. Ja. Also das hat auch seine Stärken. Genau.
Ja, und dann sagt, also um mal auf diese Nikodemus-Geschichte, dann setzt Jesus ja noch einen nach und formuliert das nochmal ähnlich und sagt,
dann kommt wieder Wasser und Geist.
Wasser und Geist.
Genau, da ist Paul Gerhard, Pfingstlied. Ne? Geist hat was damit zu tun, ist eine geistliche Geburt, aber Wasser kommt hier eben auch schon.
Und wir glauben in unserer Tradition eben, dass wenn Jesus meint Wasser und Geist, dass er damit Wasser halt auch Wasser meint. Ja. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, also ich kenne auch eher, sag ich mal, baptistisch geprägte Auslegungen, die dann sagen, es geht hier nicht um, Wasser, sondern Wasser ist ein Symbol für Leben und aber ich würde schon sagen, und das merkt man auch so ein bisschen im Kontext, dass überhaupt das Johannesevangelium relativ sakramental aufgeladen ist. Und es gibt im vierten Kapitel am Anfang, bevor es in die Geschichte von den Samariterin geht, diese kurze Randnotiz und Jesu Jünger tauften, aber Jesus taufte nicht. Also sehr kurz nach dieser Nikodemus-Geschichte ist schon diese Taufe, also dass das ein Thema ist. Mhm. Also man kann nicht ausschließen, dass es hier in diesem Text auch um Taufthemen geht, bei Wasser. Und vielleicht nochmal den Sack hier an der Stelle zuzumachen. Gott wirkt die Wiedergeburt durch Wort und durch Wasser. Und das heißt nicht, wenn jemand nie getauft wurde, der Tschecher am Kreuz, der kann ja nicht wiedergeboren sein, sondern zudem sagt Jesus ja auch, du wirst mit mir im Paradies sein. So ähnlich wie er zu Nikodemus sagt, man kann ins Reich Gottes eingehen oder nicht. Und der glaubt ihm und vertraut ihm und wird dadurch in dem Moment am Kreuz wiedergeboren. Also würde ich das sagen.
So würde ich das auch sagen. Also ich finde hier, also bei Nikodemus geht es ja noch weiter, dass Jesus dann darüber redet, wer ist klar, Nikodemus kann das nicht vollbringen, aber Jesus redet darüber, wer es vollbringen kann und sagt eben durch das Wasser und den Geist. Und dann redet er über den Geist und sagt über den Geist dieses berühmte, man sieht, der Geist ist wie der Wind. Du siehst ihn nicht, aber du siehst seine Effekte.
Genau.
Du siehst, also man sieht nicht den Wind, aber man sieht die Blätter, die er bewegt. Und das wäre auch meine seelsorgerliche Antwort, weil ich habe früher auf Jugendfreizeiten, bin ich viel mit Leuten auch aus Freikirchen gefahren, die total fromm aufgewachsen sind, und die Bibel richtig gut kannten, das war ganz toll, also es waren ganz tolle Leute, aber die so darunter litten, dass sie kein Bekehrungserlebnis hatten, weil die waren ja schon immer irgendwie fromm.
Ja, ja.
Und die sich jetzt fragten, bin ich jetzt eigentlich richtig? Ja, also wenn mir so dieses einschneidende Erlebnis, also die hatten noch nicht mal ein Bekehrungserlebnis, weil sie schon immer, bin ich dann wiedergeboren? Und dann war meine Argumentation so, also ob jemand geboren ist im weltlichen Sinne, sehe ich ja auch nicht daran, ob er sich an seine Geburt erinnert oder ob er mir seine Geburtsurkunde vorlegen kann, sondern ich sehe das daran, ob der lebendig ist, ja, also an den Auswirkungen. Und so würde ich dann auch diese Frage, bin ich jetzt wiedergeboren oder was fehlt mir da noch, würde ich gucken, gibt es Anzeichen des Heiligen, also siehst du den Heiligen Geist in deinem Leben Blätter bewegen?
Ich zeige dir mal ein bisschen, wo ich kritisch bin bei deiner.
Ja, gerne. Ich hätte ja selber was, aber deswegen.
Weil es ja so ein bisschen die Gefahr zumindest hat, dass ich dann doch auf meine Früchte gucke.
Richtig.
Und gucke, wo gibt es Heiligung in meinem Leben?
Ja.
Wo gibt's,
stimmt.
Das ist so ein bisschen die
Gefahr ist, dass man dann auf sich und sein Leben guckt, was ja überhaupt, also die, das ist ja bei diesen ganzen anderen Sachen. Habe ich ein Bekehrungserlebnis? Habe ich ein Wiedergeburtserlebnis? Habe ich ein Geistestauferlebnis? Sind ja immer Sachen, die einen dazu führen, dass man in sein Leben guckt, ob man diese Erlebnisse hat.
Es gibt nur eine Taufe, aber es ist ein Nebenthema, egal.
Nein, genau. Und das ist jetzt auch, und trotzdem wäre für mich so eine Frage von jemand, also wenn mir jemand aus so einem Hintergrund mit so einem, einer Sehnsucht, dann sehe ich da ja auch etwas.
Ja.
Aber stimmt schon, ist es dann noch besser auf die Zusagen und das Wirken Gott. Aber ich finde schon in Ordnung zu sagen, du pass auf, in deinem Leben sieht man doch Gott das und das tun.
Ja. Ich würde mal sagen, wie ich diese volkskirchliche Frage ein bisschen beantworte.
Wer stellt in der Volkskirche eine Frage?
Ja, genau. Aber sind jetzt eigentlich alle, das ist ja so ein bisschen wir taufen doch so viele Leute in unseren Kirchen. Sind die jetzt eigentlich alle wiedergeboren? Sind eigentlich alle Kirchenmitglieder doch am Ende wiedergeborene Christen? So gibt es diese, also, und ich würde dir schon immer sagen, dass unsere freikirchlichen Freunde da irgendwie einen Punkt haben mit ihrem Störgefühl. Also ich will ihrem Trieb, die Christenheit in zwei Gruppen einzuteilen, auch nicht, hab ich auch meine Bauchschmerzen mit. Aber ich kann ja schon den Punkt sehen, zu sagen, Moment, das ist doch nicht alles geistlich lebendiges Leben, wenn Leute vor 40, 50 Jahren getauft wurden, aber jetzt sagen, Jesus ist, mit dem kann ich nichts anfangen, der ist blöd und ich glaube auch nicht an Gott. Das ist doch nicht genauso wiedergeboren wie ich. So, weißt du? Da sehe ich einen Punkt. Und ich sage mal, wie ich das sehe. Ich sehe das so. Ich sehe das wirklich so, dass wenn Menschen getauft werden, dann werden sie wiedergeboren. Ich traue das Gottes Wort im Wasser zu. Ich sage das sogar jedes Mal nach einer Taufe. Es gibt am Ende so einen Taufsegen nach der Taufe, sage ich immer. Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Der dir neues Leben geschenkt hat durch das Wasser und den Heiligen Geist.
Ich sage mal, der dich von neuem geboren hat durch das Wasser und den, aber es ist das Gleiche.
Ja.
Genau, durch den Wasser. Also ich sage, dieses Kind wurde gerade wiedergeboren. Mhm. Immer. Ich sage das bei jedem Kind und ich glaube, dass es nicht ein frommer Wunsch ist, sondern dass das geistliche Realität ist.
Weil es ein Versprechen Gottes
ist. Ein Versprechen Gottes. Du bist gerade wiedergeboren worden. Dieses Kind ist ein Christ, dieses Kind ist geistig lebendig, wenn es wiedergeboren wurde. Und ich würde es vielleicht im Bild mal so sagen, und dieser neue Mensch, der da in der Taufe auferstanden ist, der möchte ernährt werden, der will leben. Und der braucht das zum Leben, dass er regelmäßig Gottes Wort hört. Aber so ein neuer Mensch kann auch verhungern. Das ist nicht, ich sag mal, wenn man als Eltern dem Kind nichts zu essen gibt,
kann es auch
verhungern. Genau, und wenn man ihm nichts Geistliches gibt, Klammer auf, auch Eltern, die ihr Kind wunderbar christlich erziehen können, später geistlich damit manchmal nichts anfangen können. Also das ist nicht ein Automatismus so. Aber dennoch würde ich sagen, man kann auch, wenn man mal in der Taufe geistlich wiedergeboren wurde, wieder sterben.
Mhm.
Und dann kann es auch einem Menschen passieren, der wirklich mit 40, 45 nie was mit dem Glauben anfangen konnte, aber dann irgendwie eine tolle geistliche Erfahrung macht, irgendwie eine Predigt hört und denkt, auf einmal, jetzt habe ich ein Bekehrungserlebnis, sag ich mal. Dass der in dem Moment auch wieder wiedergeboren wird.
Mhm.
Das negiert aber nicht das, was damals in der Taufe passiert ist. Also noch weder würde ich auch sagen, es gibt sowas nicht wie dass Menschen eine Bekehrung noch mal erleben in ihrem Leben. Also ich will da jetzt auch nicht von beiden Seiten vom Pferd fallen, weißt du, so ein bisschen? Das ist so ein bisschen so meine Art, mit diesem Thema umzugehen, mit der Anfrage.
Ja. Also ich mag da die lutherische Theologie, auch wenn sie an der Stelle, finde ich, ein bisschen ausdifferenzierter ist als die Bibel, weil Luther ja gut da drin ist, diese Sachen als andauernde Prozesse zu beschreiben.
Ja.
Also auch die Bekehrung, die das gleiche ist wie die Buße, sagt
das
Luther.
Das gleiche ist wie die Wiedergeburt.
Sagt Luther, dass der Jesus will, dass wir täglich umkehren. Täglich
sterben und auferstehen.
Täglich also genau, in den 95 Thesen sagt er, dass tägliche Buße dran ist. Und im Katechismus redet er vom täglichen Sterben und Auferstehen. Ja. Und er ist da, das findet man so in der Bibel nicht, muss man sagen. Ja. Also in der Bibel ist klarer schwarz und weiß, gestorben und auferstanden. Mhm. Wenn Luther sagt, ja, das stimmt zwar, aber also der alte Adam, der in der Taufe ersäuft wird, kann schwimmen und macht mir immer noch Sorgen und taucht immer wieder auf. Genau, also Luther bringt das täglich Sterben und täglich Auferstehen, bringt er da rein. Und das finde ich sachlich angemessen. So, das finde ich richtig. Und das finde ich gut und damit kann ich gut leben. Ich finde, also was ich einfach wichtig finde, ist, dass man, wenn man über diese Sachen redet, nie es dazu benutzt, über andere einzukategorisieren. Dafür ist es nicht da, sondern es ist dafür da, vielleicht bei mir selber zu gucken, was brauche ich und vielleicht auch, was brauchen andere. Mhm. Also auch wenn ich das Gefühl habe, hier sind Leute, die sind alle verhungert, ja, dann schimpfe ich die nicht aus und sage, ihr müsst aber wieder so, sondern dann gucke ich, okay, was braucht eine vertrocknete Pflanze? Die braucht, also jetzt will ich mal nicht auf die, ich will jetzt nicht auf die Taufe, genau, sondern die braucht, also.
Kein Taufwiedergeburt.
Genau, sondern, also dann muss ich wieder Futter geben. Also die Reaktion darauf, also die Gefahr ist einfach, dass ich diese Grenzen ziehe, wo Jesus sagt, es gibt das, aber das Grenzen ziehen ist nicht eure Aufgabe und das aussortieren. Aber die Lösung für das Problem für verhungerte Leute oder für geistlich tote Leute ist, dass sie Wort Gottes kriegen.
Genau.
Ding. Und für mich auch. Also das ist sozusagen, darauf weist mich das hin. Und für Leute, für mich und für andere beten, dass Gott Leben schenkt, weil das etwas ist, was nur er tun kann.
Und ich möchte auch nochmal den einen Punkt machen, bevor wir den Sack zumachen, weil der einfach wichtig ist, dass Wiedergeburt nichts anderes ist als an Jesus glauben. Den möchte ich nochmal stark machen, weil manchmal man das Gefühl hat, das springt ja so ein bisschen auch bei dieser Frage mit, dass eigentlich, ich lese es ein bisschen rein, aber ich glaube auch nicht zu doll, dass jemand sagt, ich glaube ja schon voll an Jesus, aber fehlt mir noch was bei dieser Wiedergeburt? Und ich würde, also, nee, weil das nämlich zusammenfällt. Also ich mache mal ein paar Bibelverse. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1, da schreibt Johannes, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Mhm. Also wer das glaubt, ne, der ist aus Gott geboren. Und dann drei Verse später dann, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Also Wiedergeburt sein und zum Glauben kommen, ganz nah beieinander und ähnlich aus diesem berühmten Prolog des Johannesevangeliums, den man vielleicht vor Augen hat. Da gibt es auch diesen berühmten Vers, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also ne, da geht es auch darum, zu glauben. Und dann heißt es, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, also nicht von uns aus, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also die an den Namen Jesu glauben, sind die Wiedergeburt. Also es gibt sozusagen keine zwei Stufen. An Jesus glauben und dann nochmal Wiedergeburt werden.
So, genau, dem stimme ich zu. Du hast aber jetzt einen Vers übersprungen. Also da können wir nochmal eine Folge zu machen.
Oh ja.
Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Ja. Und da kenne ich viele Christen, die sagen würden, okay, dann bin ich nicht aus Gott geboren.
Weil ich noch sündige.
Zum Beispiel, ja. Genau. Ich erinnere mich genau, da war ich ganz jung, 17 oder was. Ja. Da haben wir mit Jugendlichen uns getroffen, Schülerbibelkreis. Und da habe ich gedacht, ja, also das wundert mich jetzt. Ich dachte, ich bin Christ, aber ich sünde noch. Und dann steht das hier. Und dann sagte einer von den Eltern, dann bist du noch nicht so weit. Da habe ich damals drüber gelacht. Das habe ich gedacht, das meint er wohl nicht ernst. Aber natürlich kann man das so verstehen. Und dann kann man sich selber das wieder. Also das ist dann vielleicht nochmal ein Thema extra weiter. Thema.
Aber für die es jetzt beschäftigt, vielleicht kann man es mal kurz so sagen und sagen, tatsächlich, der neue Mensch, der aus der Taufe aufersteht, der an Jesus glaubt, der sündigt wirklich nicht mehr.
Richtig.
Das ist so. Das Problem ist, dieser neue Mensch lebt in mir nicht alleine. Ja. Sondern da ist noch was anderes mit dabei. Und wenn ich sozusagen nur auf diesen neuen Menschen in mir gucke, dann sehe ich tatsächlich einen sündenfreien Malte, einen sündenfreien Knut, den gibt es. Nur der ist noch nicht alleine in mir da. Und das ist ja sozusagen immer wie das, womit auch Paulus dann ringt und sagt, zieht den alten Menschen aus, zieht den neuen Menschen an. Genau, aber ja.
Und bei allem, was Malte recht hat und wo er gesagt hat, es ist nicht gut auf sich zu gucken, aber wer in sich einen Kampf wahrnimmt.
Ja, der ist wiedergeboren. Wenn du keinen Kampf in dir wahrnimmst, dann mach dir Sorgen.
Dann ist ja, genau.
Weil dann hat nämlich der Teufel gewonnen.
Ich glaube, dass das normale Christenleben die Erfahrung eines inneren Kampfes ist zwischen dem, was Gott geschaffen hat und was noch vom alten Adam da ist.
Ja. So. Es gibt zwei Menschen, die nicht kämpfen, zwei Kategorien. Einmal die Toten.
Genau, genau.
Und die Christen im Himmel.
Ja, die kämpfen nicht mehr. Da ist für uns dann der Kampf.
Diese beiden. Und wir sind dazwischen. Wir kämpfen. Deswegen
in dieser Zwischenzeit.
In dieser Zwischen-Ekklesia, Militanz, kämpfende Kirche. Worauf, wenn ich mich frage, ob ich wiedergeboren bin oder nicht, woran klärt sich das? Woran entscheidet sich das? Wenn du, Knut, bin ich wiedergeboren? Knut, frag mir das doch. Frag mir, bin ich wiedergeboren?
Ja.
Weil, warum?
Weil Gott dir das zugesprochen hat in der Taufe.
Amen. Aber es ist ein bisschen flapsig manchmal. Ihr könnt das einordnen. Wir haben mündige Hörerinnen und Hörer, die Sachen einordnen können.
Genau, das ist super. Immer wenn wir flapsig sind, immer wenn wir schlecht sind, dann schieben wir die Verantwortung unseren mündigen Hörerinnen und Hörern.
Eigentlich auch doof, ne? Ja. Du hast recht. Wenn man sich nicht schlecht vorbereitet. Ja, das ist schon gut. Gut, dass wir ein bisschen selbst, das ist ein Bewusstsein. Komm, jetzt lobe ich mich darüber, dass wir selbstkritisch sind. Auch furchtbar. Guck mal, der alte Adam, der dreht immer nicht.
Das schneiden wir alle raus.
Schneiden wir alles nicht oder doch? Oder wie auch immer.
Also ich glaube, wenn ich Gott für das neue Leben danken kann, was er mir geschenkt hat, ist das ein gutes Zeichen, dass da Leben da ist.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.